Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath.
Tanja in the house, baby.
Herzlich willkommen zum Plan Z Interview-Podcast, diesmal wieder mit Tanja Erath. Der Podcast wird präsentiert von Swift und ich habe mir auch für meinen zweiten Podcast eine mir vertraute Person ausgesucht. Wir sind uns nicht vertraut, weil wir regelmäßig telefonieren oder uns regelmäßig treffen, sondern wir teilen eine gemeinsame Vergangenheit. Und zwar nicht nur den Sport, sondern auch den Verein, das Tri-Team Heuchelberg. Herzlich willkommen, Sebastian Kienle.
Ganz vielen Dank, Tanja. Und ich habe mir eigentlich gedacht, es wäre ganz schön, wenn wir öfters mal telefonieren würden. An die letzten zwei Telefonate kann ich mich zumindest mal noch gut erinnern. Der Anlass war zwar nicht so schön. Ich habe dich angerufen, weil du gerade
unangenehm Zwischenversuch.
Ich weiß nicht, aber es ist dir zum Glück nicht gelungen.
Meine Teamkollegin hat es freundlich als Stunt bezeichnet. Ja. Das fand ich schön. Ja, das stimmt. Das war unser letztes Telefonat und es hat mich auch. Ich finde, es hat dich wieder sehr gut beschrieben, weil du einfach angerufen hast. Und das finde ich ist so ein typischer Sebi-Move. Man kann sich irgendwie immer auf dich verlassen und egal wie viel man miteinander zu tun hat, ich glaube, du bist immer jemand, auf den man zählen kann. Das mal an alle, die dich doch nicht kennen, wovon ich aber eigentlich ausgehe, weil ich denke, der geneigte Plan-Z-Hörer kennt sich mit Sport aus und dementsprechend kommt man um dich nicht rum. Für alle, die dich aber noch nicht kennen, auch wie mit Mieke, habe ich mit dir nicht nur einen mir vertrauten Gast, sondern auch einen Gast, dem es nicht an Erfolgen mangelt. Alle aufzuzählen würde, glaube ich, den Rahmen und den Podcast sprengen. Aber es sei mal so gesagt, du hast schon das komplette Podium auf Hawaii mitgenommen, von Sieg, zweiten Plätzen, dritten Plätzen, ein vierter Platz war auch dabei. Ansonsten haben noch drei EM-Titel auf der Langdistanz. Du hast die WM zweimal, meine ich, in der 70.3 Distanz gewonnen. Wie gesagt, also die Liste ist ewig lang. Rookie-Rekord bei der ersten Langdistanz in Rot mit Weltrekord im Radsplit damals 2010, als ich auch noch aktiv war im Radsport. Das heißt, mit dir habe ich nicht nur einen verlässlichen und ehemaligen Teamkollegen an der Seite, sondern auch einen Top-Athleten und ja, den, glaube ich, Triathleten der Langdistanz, den man einfach auch so kennt und mag. Du bist aktuell wo? Nehmen wir uns mal kurz mit.
In Fuerteventura, genauer gesagt Vivenda 4B. über uns sind gerade jugendliche Schwimmerinnen eingezogen. Ich will sie mal nicht als Chlorhühnchen bezeichnen, aber auf jeden Fall, die Lautstärke hat doch etwas zugenommen. Aber es ist sehr, sehr angenehm überhaupt hier auch im Blaitas, wo ich schon sicher, weiß ich nicht, 2 bis 3 Jahre meines Lebens verbracht habe, in unzähligen Camps wieder etwas Gelächter und Menschen zu sehen, die Spaß haben am Sport. Und ja, doch, also insgesamt geht es mir hier sehr gut und ich genieße es unheimlich. Für die, die mich vielleicht zwar kennen, aber das jetzt nicht ganz so eng verfolgen, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mein Karriereende bekannt gegeben, noch nicht gleich, sondern genau Ende 2023, also dieses Jahr noch zweimal die WM, ja, die dieses Jahr zweimal über die Langdistanz ausgetragen wird, auch ein absolutes Unikum, eins von so vielen Unikaten, die uns Corona beschert hat. Aber ja, genau, dementsprechend genieße ich auch solche Camps nochmal irgendwie ein Stückchen mehr. Ich glaube, du kennst es ja auch relativ gut. Irgendwann geht es einem auch mal auf den Zeiger, aber wenn man halt weiß, es geht halt nicht ewig so weiter, dann genießt man es doch nochmal mehr.
Das wollte ich dich nämlich eigentlich auch fragen, weil ich hatte jetzt mit dem Team wieder so ein typisches Trainingslager, wie ich das aus Triathlon-Zeiten kannte, im Hotel. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, weil ich finde es immer ich fand es immer teilweise unangenehm, abends so am Buffet dann die einsamen Profis am Tisch sitzen zu sehen und habe mich dann gefragt, genießt man das als Profi? Weil als Triathlet hat man ja doch nicht diesen Luxus, den wir oft haben, dass man ein ganzes Team dabei hat und eigentlich immer mit anderen Kollegen am Tisch sitzt, sondern manchmal sitzt man ja auch tatsächlich alleine da.
Lustig, wie die Radsportler sich die Triathleten vorstellen. Also ich wohne hier ja nicht allein in der Unterkunft, sondern ich habe mir schon so einen jungen Padawan herangezogen, der inzwischen auch dem ich auch eine Wohnung vermiete, der über einen zweiten Bildungsweg vielleicht auch noch Triathlon-Profi wird, was ich ganz ganz schön finde. Also nicht alle Kaderstufen durchlaufen hat, sondern tatsächlich eben ja ganz normal arbeitet, aber trotzdem einen wahnsinnigen Bums im Schuh hat und auch vor allen Dingen deutlich mehr Talent im Schwimmen hat wie ich. Genau, der begleitet mich hier. Dann habe ich jetzt in der ersten Woche für einen meiner Sponsoren noch ein Camp gehabt, acht Leute mit dabei waren. Und ansonsten, also das Schöne ist ja, im Gegensatz zu euch, ich kann mir ja die Leute aussuchen, die mit mir am Tisch sitzen.
Das stimmt.
Nee, im Normalfall, glaube ich, ist das ja auch bei euch ganz cool, aber ich sitze da eigentlich nicht allein am Tisch, sondern da gibt's ja mehr wie genug Menschen und im Zweifelsfall setzen sich auch Menschen ungefragt an meinen Tisch.
Ich wollte gerade sagen, immer kann man sich's wahrscheinlich auch nicht aussuchen. Nee, ich glaube, ich habe da immer noch dieses Bild von Lanzarote im Kopf. Da habe ich ab und zu als Guide gearbeitet im Camp von Stefan Vujkovic. Und da saß Timo Bracht immer alleine am Tisch. Und damals habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, ich glaube, ich will doch kein Triathlon-Profi werden. Das sieht ganz schön einsam aus.
Ja, aber das ist ja eine Wahl. Also das stimmt ja schon, dass es auch bei uns den einsamen Wolf gibt. Und da kenne ich auch ein paar Geschichten natürlich. Ein paar echt Geschichten, die irgendwo zwischen lustig und traurig sind. Aber ja, nee, also im Normalfall ist es schon so, dass wir ja auch so sag ich mal, Zweckgemeinschaften bilden. Ich meine, das gibt es ja, glaube ich, bei euch schon auch außerhalb jetzt auch von der Saison, dass ja auch Profis zusammen trainieren, die jetzt nicht in einem Team fahren und dann mal gemeinsam ins Trainingscamp gehen, wenn man sich einfach gut versteht und wenn man gut zusammenarbeiten kann. Und genauso ist es bei uns auch. Also klar wollen wir uns alle gegenseitig dann am Schluss schlagen, aber es hilft halt schon, dann zusammen zu trainieren und das ist eigentlich das, was ich an meinem Sport so unheimlich geil finde, ist halt der Grad der Freiheit. Also ich kann mir nicht nur aussuchen, wohin ich ins Trainingslager gehe, ich kann mir aussuchen, welche Rennen ich starte, ich kann aussuchen, dass ich nicht Gazprom als meinen Sponsor haben will, ich kann mir aussuchen, welchen Coach ich haben will und so weiter und das schätze ich, glaube ich, mit dem Alter umso mehr die Freiheit, die man so in dem Sport genießt. Eigentlich ja fast in jedem Sport. Aber im Triathlon, glaube ich, vor allen Dingen im Langdistanz-Triathlon, ist die Freiheit schon fast unmatched, würde ich mal sagen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, im Radsport ist man ja doch immer sehr ans Team gebunden. Und wenn da vom einen aufs andere Jahr entschieden wird, dass ein Sponsor reinkommt, mit dem man sich vielleicht auch politisch nicht unbedingt einig ist, dann kann man sich natürlich, klar, aus seinem Vertrag irgendwie rausstreichen lassen, aber ob man dann immer so werttreu bleibt und dann am Ende halt den Job aufgibt, ist dann natürlich auch immer fraglich.
Ja,
da
und das
hat man als Triathlet noch ein bisschen mehr Freiheit, das stimmt.
Das ist ja nur die eine Seite. Du kannst ja mal Rowan Dennis einladen in einen deiner nächsten Podcasts. es ist ja auch so, gerade im Triathlon mit Material und so weiter ist ja auch immer ein ganz großes Thema und da ist es halt auch einfach cool, dass ich bekomme nichts vorgesetzt und muss das dann halt fahren, ja, oder unter einem wahnsinnigen Risiko dann halt irgendwas umlabeln oder wie auch immer und dann später aus dem Team gekickt zu werden. Da kann ich mir halt auch eigentlich quasi alles aussuchen. Das hat der Erfolg natürlich auch mit sich gebracht, aber ich kann zumindest mal halt immer sagen, ja, nee, dann kaufe ich mir halt meine Reifen selber oder weiß ich nicht, genau, dann mache ich halt da keinen Vertrag, dann verzichte ich halt auf ein bisschen Geld und kann dafür dann, keine Ahnung, den Helm fahren, wo ich denke, dass er am schnellsten ist. Und das hilft natürlich schon, das hilft ja auch psychisch, gerade in unserem Sport, wo ja, wo dann zumindest mal abseits vom Training und vom Abendessen dann ja doch auch sehr einsam sein kann.
Das stimmt, und das bringt uns auch schon zu dem anderen Thema. Ich glaube, jeder kennt dich als materialwahnsinniger Typ. Und ich habe in Vorbereitung zum Podcast nochmal meinen Papa gefragt, dass er mir ein paar Geschichten auspackt aus der Jugend. Und er hat mir erzählt, dass ich meine, es war bei einem zweite Bundesliga-Rennen vom Triteam Heuchelberg, du Gewicht gespart hast, indem du zum einen den Stoff vom Sattel gezogen hast, Löcher in den Sattel gebohrt hast und auch irgendwas an deinem Schaltwerk angebohrt hast, einfach nur ein paar Gramm zu sparen, was dazu geführt hat, dass das Schaltwerk versagt hat und am Ende, glaube ich,
Nein, das stimmt nicht.
Hat er dazu gedichtet.
Ja, das stimmt nicht. Also du alles, weißt, was Alter, ich in irgendeiner Form bedremelt habe oder sonst irgendwas, hat nicht versagt. Das Einzige, was mir mal gebrochen ist, ist eine Stronglight-Kurbel. Das war damals die leichteste Kurbel mit, ich glaube, ich bin so ein Ingenieur-Tech-Innenlager gefahren mit einer Alu-Welle. Und da ist quasi der Kurbelstern, also da, wo das Kettenblatt befestigt war, damals noch mit 5 Schrauben, ganz normal. Der ist mal tatsächlich gebrochen, aber das ist nicht im Rennen passiert. Was allerdings passiert ist, und da, glaube ich, erinnert sich dein Papa wahrscheinlich dran, dass ich gemeint habe, ich muss irgendwelche Tufo Jet Elite Reifen fahren mit 160 Gramm.
Genau,
Schlauchreifen, und genau da hatte ich dann bei unserem schönsten und besten Bundesliga-Rennen daheim, in der Heimat quasi, hatte ich dann einen Platten, und ja, da war ich kurz vor Bjarne Ries, um mein Rad in den Wald zu schmeißen, aber dafür habe ich viel zu hart dafür gearbeitet, weil ja, damals waren noch keine Sponsoren am Werk und auch meine Eltern konnten die Sache nicht sponsoren. Aber ja, das stimmt, ich habe da den Leichtbautrend mitgemacht und war dann aber zum Glück relativ früh dran zu erkennen, auch dank, glaube ich, meines Studiums, dass Aerodynamik vielleicht in den meisten Fällen doch ein bisschen wichtiger ist. Und in der Nachbetrachtung kann ich wirklich sagen, dass ich, glaube ich, sagen wir mal, die Hälfte meiner Rennen gewonnen habe, weil ich einfach mit riesem Abstand das beste Material in der Wechselzone stehen hatte. Also man sieht es halt, heute hast du halt keine Chance mehr. Also heute, ich glaube, ich habe zwar immer noch, bin immer noch ganz weit vorne, aber ich würde jetzt nicht mehr Stein und Bein schwören, dass ich in jeder Wechselzone immer das schnellste Material stehen habe und also das schnellste Gesamtpaket habe irgendwo. Und da gibt es inzwischen einfach so viel, die das auch gecheckt haben, aber ja, damals irgendwie 2012, 2013, da konntest du halt noch riesige Unterschiede machen. Also ich glaube, da bin ich glaube ich auf Hawaii teilweise wirklich 50 Watt im Schnitt weniger muss ich da treten, wie der ein oder andere, nur weil ich halt genau gewusst habe, die Reifen, die auf den Felgen, mit dem Anzug, mit dem Helm und so weiter. Ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, du warst ja, glaube ich, auch so ein richtiger Vorreiter, was das angeht, und die anderen haben halt dann irgendwann nachgezogen. Aber deshalb hast du für mich auch so ein bisschen den Triathlon revolutioniert und mir Hoffnung gegeben und vielleicht auch dafür gesorgt, dass ich länger im Triathlon geblieben bin, als ich eigentlich hätte bleiben sollen, weil ich gedacht habe, ah, guck mal, als guter Radfahrer kann man doch ein richtig guter Triathlet werden. Ich würde sagen, du warst auf jeden Fall für mich der Hoffnungsschimmer am Horizont für meine aktive Zeit im Triathlon.
Danke, das höre ich gern, auch wenn das ja offensichtlich dein Leiden etwas verlängert hat.
Aber gut, ich bin dafür die längste Zeit meines Lebens relativ stutzfrei durchs Leben gegangen, was ich jetzt seit meiner aktiven Zeit im Radsport nicht mehr behaupten kann.
Ja, und da muss ich auch sagen, da beneide ich euch absolut nicht. Also ich bin ja auch ein extrem großer Konsument eurer Sportart und vor allen Dingen auch der Frauenrad-Sportszene, weil ich einfach sagen muss, die Rennen sind zu einem großen Teil, würde ich sagen, fast spannender wie bei den Männern und Cross und Mountainbike sowieso einfach extrem, extrem gut und interessant und dementsprechend manchmal denke ich mir dann auch, oh, das wäre geil, jetzt einfach so eine Etappenrundfahrt halt zu fahren, ja, wo du halt dich in Anführungszeichen nicht motivieren musst, um dir in die Fresse zu hauen, weil du musst einfach im Feld bleiben und dann wird's schon verdammt gutes Training. Ich kenne den Effekt halt auch, ja, und dann, wenn du dir dann aber halt irgendwelche Stürze anschaust oder so, dann muss ich halt dann schon sagen, wow. Also ich bin nicht viele Radrennen gefahren, aber die Radrennen, wo ich gefahren bin, habe ich mir doch zwischendurch ab und zu mal gedacht, was zum Teufel machst du hier eigentlich? Also da ist halt schon angenehmer Non-Drafting, Langdistanz-Triathlon. Da musst du dich schon selber einfach dumm anstellen, um dich ernsthaft im Rennen zu verletzen. Und beim Radfahren bist du halt, also beim Radrennen bist du halt einfach oft Passagier. Da hast du nichts in der Hand, ja.
Ja, das stimmt. Da vermisse ich es auch tatsächlich, manchmal einfach alleine auf der Radstrecke zu sein. Aber nochmal, um auf dein Fantum zurückzukommen. Ich weiß gar nicht, ob das so viele wissen, was für ein riesiger Radsportfan du bist. Und weil du gerade den Frauenradsport angesprochen hast, du bist ja auch ab und an trainingsmäßig mit Annemiek van Vleuten unterwegs. Stimmt es?
Ja, ab und an ist wahrscheinlich schon übertrieben. Also wo Annemiek noch den gleichen Radausrüster hatte wie ich, genau, gab es da mal eben so eine Initiative, dass wir zusammen ein Video gedreht haben, weil sie eben auch oft in Livigno trainiert. Sie trainiert ja generell, glaube ich, im Nur Schnitt wahrscheinlich knapp auf 3000 Meter Höhe in ihrem Leben gefühlt. Ja. Zumindest mal ist sie entweder in Kolumbien oder in Livigno. Und wir sind davor schon mal zusammen gefahren und danach dann halt eben immer, weil wir zur gleichen Zeit halt in Livigno waren, bin ich halt oft mit oder öfters dann mit ihr gefahren. Und ja, ich muss sagen, also ich bin, die meisten, die peilen das halt überhaupt nicht, wie stark die Frauen im Radsport halt sind. Also die meisten Hobby-Rennfahrer denken ja immer, sie können da noch gut mitfahren. Aber ich muss halt sagen, also ich hätte da, also zumindest mal bergauf, absolut null Chancen. Und ich denke, ich bin jetzt schon einer der besseren Radfahrer, auch im Triathlon. Und ja, also das hat sich halt auch also wahnsinnig entwickelt, glaube ich. Also was du heute im Frauenradsport in der Spitze bringen musst, um da eine Chance zu haben, ist halt schon echt richtig krass. Und daher kommt irgendwo natürlich Respekt auch, klar. Aber es ist auch einfach, ich find halt die verschiedenen Typen halt interessant. Also auch Annemiek sehe ich halt nicht so als Radsportsoldaten an, sage ich mal. Ja. Also die macht ja schon auch sehr ihr eigenes Ding und ist auch echt eine interessante Persönlichkeit. Und da gibt es halt einige. Und da würde ich dich zum Beispiel auch ganz vorne mit dazu zählen. Und ich finde halt auch, also die meisten, die natürlich den Podcast hören, die kennen ja auch deine Geschichte, aber ich finde das halt auch richtig cool. Und da gibt es halt, finde ich, im Frauenradsport halt noch ein paar so Geschichten, Frauen, die, keine Ahnung, vom Fußball kommen und halt dann super Radfahrerinnen werden. Und ja, das finde ich halt einfach interessant. Also nicht so diesen geraden Weg. Irgendwie, ja, mit 6 habe ich angefangen, Rad zu fahren und dann halt habe ich mich nicht mehr gefragt, ob ich nochmal was anderes machen sollte.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch meine neuen Teamkolleginnen, also danke erstmal, aber ich habe jetzt auch meine neuen Teamkolleginnen teilweise zum ersten Mal getroffen im Trainingslager und da sind auch einige beeindruckende Persönlichkeiten dabei, also Emily zum Beispiel, Emily Joy Newsom, die war letztes Jahr schon dabei, die ist eben professionelle Pianistin und hat irgendwie einen Master in Musik, hat eine Tochter, die jetzt 7 Jahre alt ist und verbringt halt irgendwie ihr halbes Jahr in Europa und fährt hier Rennen. Eine andere ist Mathelehrerin, die andere ist, wie du sagst, kommt vom Fußball und fährt jetzt seit 2 Jahren Rad und ist letztes Jahr ihr erstes Rennen in Europa gefahren und direkt irgendwie Top 5 im GC und ein paar Mal aufs Podium. Also
ja, und
ja, da sind echt ein paar krasse Leute dabei.
Ich finde halt auch, also zum Glück muss man ja auch sagen, wandelt sich auch so das ganze Sportbusiness zumindest mal so ein bisschen dahin. Klar, ist es schon immer noch so, wenn du richtig Fettkohle abräumen willst und so weiter, dann solltest du auch ab und an mal ein Rennen gewinnen. Das ist schon klar, aber ich finde halt, es gibt inzwischen einfach zum Glück auch noch ein paar andere Wege, also zum Glück für die Athleten, Geld zu verdienen, was meiner Meinung nach den Sport insgesamt einfach gesünder macht, ja, aber es macht ihn auch, finde ich, viel attraktiver zum Zuschauen, ja, also weil einfach, also im besten Fall sollte meiner Meinung nach halt Profisport irgendwie Menschen dazu inspirieren, halt selber sportlich aktiv zu werden, ja, und ich weiß nicht, ob das halt immer nur inspirierend ist, wenn du halt siehst, ja, Pogacar kann halt eine halbe Stunde irgendwie 7,5 Watt pro Kilogramm im Schnitt fahren. Und ja, das ich weiß nicht, ob das jetzt Menschen inspiriert, ja. Aber wenn du halt dann irgendwie, keine Ahnung, Lachlan Morton siehst, der halt da die Tour alleine nachfährt und lauter solche Geschichten, ja. Oder also ja, einfach halt du zum Beispiel Ärztin und du fährst bei Swift Academy mit und holst dir einen Profivertrag, das ist halt schon, das finde ich halt, das ist schön, dass es halt inzwischen einfach für so Sachen inzwischen auch Platz gibt, ja.
Ja, absolut, also da gehe ich mit und ich glaube, da ist auch, also für mich eins der besten Beispiele ist eigentlich die Netflix-Doku Drive to Survive, weil man da irgendwie sieht, ich weiß nicht, ob du sie geschaut hast, aber ich habe vorher überhaupt kein Interesse an Formel 1 gehabt. Und da sind eben die Kämpfe um Platz 10 genauso dramatisch dargestellt wie die Kämpfe um Platz 1 und 2. Und die haben eigentlich relativ gut verstanden, dass dieses Storytelling und Athleten und den Menschen eigentlich dem Zuschauer näher zu bringen, jemanden viel mehr mit dem Sport verbindet, als einfach nur der reine Sieggedanke. Weil jetzt schaue ich mir so ein Formel-1-Rennen an und ich kenne alle von den 20 Fahrern. Und ich bin einfach genauso interessiert davon, wer den letzten Punkt in der Top 10 holt, wie ich daran interessiert bin, wer den Sieg holt. Also ja, hat die Formel 1 mal wieder gut gemacht.
Und ich schaue mir die Formel 1 an, weil ich genau weiß, wie der Blown-Diffusor funktioniert und wie viel Energie rekuperiert werden kann und so weiter. Also, aber ja, das ist ein gutes Beispiel. Also, dass halt jeder irgendwie auch den Bereich finden kann, der ihn halt begeistert und inspiriert. Und ich finde, das ist halt in allen Sportarten wichtig. Aber ich finde halt, vor allen Dingen im Radsport ist es halt sehr gut für den Sport, dass es so ein bisschen ein Wandel einfach auch gibt. Weil wo ich angefangen habe, Sport zu schauen, und ich denke, wo auch du angefangen hast, Sport zu schauen, ich meine, hey, Zweiter bei einer Tour-Etappe, das ist einfach scheiße. Niemand will Zweiter werden. Okay. Zweiter kriegt, also vielleicht, okay, vielleicht als Ausreißer oder bei irgendeiner Bergetappe oder sonst irgendwas, aber Zweiter auf der Champs-Élysées, das ist wie Letzter, ja. Also das ist eigentlich schlimmer wie Letzter. Und ich finde halt, das ist halt eigentlich schade und ich glaube, das hat den Radsport zumindest mal zu einem gewissen Teil irgendwie kaputt gemacht und damit halt auch für die Fans halt kaputt gemacht, ja. Und ich denke halt, das ist halt gut, dass es da so ein bisschen einen Wandel gibt und ich fieber halt genauso mit und ich denke, das müssen halt auch die Leute verstehen, die halt die Produktion leiten und so weiter. Ob halt jemand das Zeitlimit schafft oder nicht, das ist halt, manchmal ist es vielleicht sogar noch wichtiger oder interessanter, ja.
Ja.
Genau.
Ja, aber auch witzig, dass du das sagst, bei mir war das tatsächlich gar nicht so bewusst. Mir wurde das erst so richtig bewusst, als ich in den Radsport gewechselt bin. Also ich kannte es eben aus dem Triathlon so, dass ein Podium auf jeden Fall schon was, also klasse ist. Und für mich war ja dann teilweise auch, als ich dann mal Vierte wurde in Heilbronn und das war dann der erste Nicht-Profi, war für mich dieser vierte Platz halt eigentlich hat sich wie ein Sieg angefühlt. Und jetzt, also oder im Radsport habe ich dann einfach gemerkt, so Zweiter bedeutet halt gar nichts. Außer es ist jetzt halt irgendwie dein erstes Podium, dann ist es manchmal groß, aber ansonsten zählt eigentlich nur der Sieg. Also das war auch für mich so ein richtiger Schockmoment im Wechsel vom Triathlon zum Radsport, muss ich sagen.
Ja, da muss ich sagen, da liebe ich unseren Sport absolut, weil es ist genauso, wie du sagst, also der 22.02.2022, das ist für mich auch ein lustiges Datum gewesen, weil ich mal an meine ganzen zweiten Plätze gedacht habe. Ich habe erst gedacht, ich mache irgendwie so einen lustigen Post oder so, aber dann, keine Ahnung, habe ich Besseres zu tun gehabt. Aber auf jeden Fall, ich habe halt echt verdammt viele zweite Plätze in meiner Karriere gehabt. Und klar haben sich manche auch wie eine Niederlage angefühlt, aber die meisten waren einfach mega geil, ja. Also ja, die meisten waren riesige Erfolge für mich persönlich, aber auch für Sponsoren und irgendwo die Leute, die mitfiebern, weil einfach die Geschichte, wie du sagst, die Geschichte dahinter halt irgendwo zählt und auch interessant ist. Und ja, das finde ich dann bitter oft in Sportarten, wo das halt überhaupt nicht so ist. Und ich glaube, es gibt fast nichts, wo es so krass ist wie im Radsport. Also, ja, Sprinter werde ich nicht. Hätte ich nicht werden wollen.
Ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also mein Freund arbeitet auch als Riders Agent. Und ich glaube, auch so unter Riders Agent sagt man halt auch, ein Sprinter, der nicht gewinnt, ist nichts wert. Und dann, das kommt einem total komisch vor, weil der kann ja trotzdem immer noch aufs Podium fahren. Aber ja, tatsächlich gilt es dann eben so in dem Bereich, wenn du keine Siege einfährst als Sprinter, dann
ja,
bist halt tatsächlich nichts wert. Gehen wir wieder zu was Schönerem. Wenn du sagst Geschichte, gehen wir nochmal zurück zu deiner Geschichte. Also als du ins Tri-Team Heuchelberg gekommen bist, da wart ihr die großen Jungs. Uns trennen jetzt 5 Jahre, aber damals in dem Alter macht das natürlich extrem viel aus. Du hast damals dein Physikstudium in Karlsruhe angefangen und ich war eben irgendwie noch so ein kleiner 13-jähriger Hupfer, glaube ich. Wann war denn für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, ich mache das jetzt oder ich gehe jetzt aufs Ganze im Sport? Also war das für dich schon ein Plan, den du im Kopf geformt hattest seit Jugend an, oder war das ein bestimmter Wettkampf, ein Sieg, wo du gesagt hast, ich kann das, glaube ich, als Beruf machen, oder was? Wo war da der Knackpunkt, sage ich jetzt mal, für dich?
Meine Klassenlehrerin aus der 4. Klasse, die ist in die USA emigriert, kam dann irgendwann zum Kraichgau-Triathlon und hat mir die Schülerzeitung der Klasse 4 mitgebracht. Und da musste jeder reinschreiben, was will er später mal werden. Und ich habe da tatsächlich Profi-Triathlet reingeschrieben, ja. Und ich glaube, also ich habe die noch, historisches Dokument. Wir können doch da sicher irgendwie so ein Bild da bei eurem Podcast mit reinmachen. Ich schick dir ein Bild, wenn ich wieder zurück bin, oder meine Frau schickt eins. Auf jeden Fall war ich, glaube ich, der Einzige, der das geschafft hat. Und ich glaube, die Chancen damals waren wirklich gering, weil wenn du Profi als jemanden definierst, der damit seinen Lebensunterhalt verdient, gab es zu der Zeit vielleicht 3 Stück in Deutschland oder so. Und das hat meine Klassenlehrerin damals auch gesagt, nee, das muss schon was sein, womit man auch Geld verdienen kann. Und ja, also ich glaube, das damals habe ich, also kennst du natürlich den Unterschied auch nicht zwischen einem Traum und einem Ziel, ja. Ich habe da halt meine Träume reingeschrieben, und ich glaube, das war das Gute, dass ich da nie aufgehört habe, irgendwie ja, davon zu träumen. Aber gleichzeitig war es auch nie so, also ich glaube, manche denken vielleicht, hey, wenn der irgendwie mit 8 oder 9 Jahren da das als Ziel gefasst hat, dann muss das ja wirklich ein Fanatiker irgendwie sein. Aber das war überhaupt nicht so. Also erstens mal kam das völlig von mir selber. Also meine Eltern haben da nichts mit zu schaffen gehabt. Und ja, und dann, wie du gesagt hast, ich habe halt angefangen zu studieren und so weiter. Und ich habe dann auch eine Zeit lang jetzt da nicht mehr so dran geglaubt, dass das ja klappt. Und dann 2006 in Schliersee, deutsche Kurzdistanzmeisterschaften, bin ich unter Under 23 bin ich Zweiter geworden. Und da habe ich so gedacht, so wow, eigentlich ganz geil, weil ich habe jetzt nicht, also ich wusste, dass ich halt im Verhältnis zu vielen anderen da noch relativ wenig trainiert habe. Also da habe ich vielleicht so 15 Stunden oder so in der Woche trainiert. Wenn ich trainiert habe, dann immer voll auf die Fresse, ja. Aber es war halt einfach nicht so viel, ja. Und genau, da habe ich dann irgendwie da gedacht, so, du solltest vielleicht dann doch mal nochmal ernsthafter probieren. Und ja, dann gab es halt Rhein-Neckar-Cup bei uns. Das ist halt so eine lokale Rennserie und da gab es halt damals halt, ja, 500 Euro im Umschlag für einen Sieg und so, also Cash halt. Und das war damals natürlich halt dann richtig geil. Ich habe gedacht, Wahnsinn, ja, damit kann ich Geld verdienen.
Ich bin reich. Ja,
genau, ja. Für mich war das halt, also mein Kontostand hat selten den dreistelligen Bereich erreicht zu der Zeit als Student. Und dementsprechend, da habe ich halt gedacht, wow, das ist ja echt ein gutes Geschäftsmodell. Und ja, und dann, da habe ich halt auf jeden Fall dann angefangen, mehr Fokus drauf zu legen, aber dann wirklich das Studium dann abgebrochen oder unterbrochen, ich würde immer noch sagen, es ist unterbrochen, habe ich dann 2010, ja, also du hast ja gesagt, 2010 nach Roth, wo ich halt das Debüt unter 8 Stunden gemacht habe, ja, da war mir dann schon klar, okay, ganz so schlecht stehen die Karten nicht.
Lustigerweise ist ja, bevor du dich wirklich entschieden hast, Profi zu werden, wurde schon dein Fanclub gegründet. Die Gründungszeit ist nämlich 2009. Da wurde der erste Sebastian Kienle Fanclub vom Tritium Heuchelberg gegründet. Und tatsächlich habe ich auch so einige Rennen am Streckenrand verbracht und wir haben die Straße bepinselt, wie bei der Tour de France und, sag ich mal, feuchtfröhliche Abenden verbracht, während du pünktlich ins Bett gegangen bist, um morgens um 5 Uhr aufzustehen und nochmal das Rad in der Wechselzone zu checken. Also Grüße erstmal von mir an die Jungs, die immer noch aktiv sind bei Instagram. Und ich weiß gar nicht, wie aktiv sie noch hinterher reisen, aber die auf jeden Fall noch riesige Sebastian Kienle-Fans sind. Und das ist auch wieder was für dich spricht, dass ich glaube, andere noch mehr an dich geglaubt haben, als du selber an dich. Also bevor du den Schritt zum Profi gemacht hast, war schon der Held fürs Tritium Heuchelberg, definitiv.
Ja, ich muss auch sagen, der Fanclub, das war schon echt was, also absolut ein Unikat. Ich würde auch sagen, es war gar kein Fanclub, sondern es waren die einzigsten Triathlon-Hooligans, die es je gab und wahrscheinlich geben wird. Also ich kann mich noch an Bengalos in Wiesbaden erinnern. Und ja, das war schon richtig cool. Und auch in Greenpeace-Manier das Banner in Rot von der Brücke über das Sponsorenbanner vom Veranstalter runterzulassen mit ja, Sieg oder Blaulicht, das war schon richtig geil und das ist natürlich was, also das, ja, das ist schon richtig, also das pusht einen so wahnsinnig, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, also vor allen Dingen noch mehr, weil die Jungs halt, wie du sagst, ja, also das, die kennen einen alle, ja, und ja, das war schon echt richtig gut, ja.
Das stimmt auf jeden Fall und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wir haben auch gute Abende gehabt, auch wenn der Morgen danach, ich weiß manchmal nicht, ob ich mehr Schmerzen hatte oder du beim Rennen, weil mein Kater war auf jeden Fall manchmal sehr unangenehm.
Ja, also ich habe ja dann die Resultate quasi von dieser Nacht dann manchmal auf der Strecke sehen dürfen. Und ich kann nur sagen, es gibt ein Rennen in der Nähe von Heilbronn und da gibt es einen schönen kleinen Anstieg, den du, glaube ich, auch kennst.
Und sehr gut der, sogar, ja.
Der gehört zu meiner Hausstrecke und ich weiß nicht, wer die ganzen Straßenbemalungen mit Fassadenfarbe gemacht hat, aber sie haben sehr lang gehalten und ich hatte auch noch 4-5 Jahre später ein Grinsen im Gesicht und ich glaube, es ist auf jeden Fall keine Ausfahrt auf dieser Hausrunde vergangen, als dass der Zeiger da nicht mal über 500 Watt stand an dem Berg, weil einfach du mit einem dicken Grinsen im Gesicht hochgefahren bist, ob der ganzen Anfeuerung auf der Straße, ja, und auch sonstigen Bemalungen.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch einen kompletten Satz Klamotten verloren, weil ich in relativ angetrunkenem Zustand Sebi Best, fuck the rest, auf die Straße geschrieben habe. Was natürlich auch nicht unbedingt der netteste Satz gegenüber der Konkurrenz ist. Und irgendwann entschieden habe, dass ich einfach mit dem Pinsel über mich drüber wedel. Und dementsprechend bin ich morgens aufgewacht und war genauso weiß wie die Fassadenfarbe. Gut, aber jetzt bin ich ein ernstzunehmender, erwachsener Profiathlet und die Zeiten sind vorbei, aber sie waren gute Zeiten, muss ich sagen. Und ja, Schön, dass wir dir damit auch eine Freude gemacht haben.
Nachhaltig, ja. Also, ja, ich hab, ich weiß gar nicht, ob, um das Thema abzuschließen, aber ich weiß nicht, ob du weißt, dass bei mir die Straßenmeisterei irgendwann mal vorstellig geworden ist deswegen und mich gefragt hat, wer die Reinigungskosten in Höhe von 40.000 Euro übernimmt, der Straße. Aber ja, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, wo du diesen Satz hingeschrieben hast. Also ich denke, das war irgendein Feldweg im Niemandsland. Und absolut, dementsprechend, ja. Genau.
Also ich hoffe, dass nach diesem Podcast die Straßenmeisterei nicht auch vor meiner Tür steht. gut, dann kommen wir nochmal zum allgegenwärtigen Vergleich Radsport-Triathlon. Nachdem du eigentlich so ein riesiger Fan bist vom Radsport, bist du manchmal, ich will nicht sagen, ob du es bereust, sondern ob du es manchmal schade findest, dass du kein Radsportler geworden bist, sondern Triathlet, oder ob du dich so vollkommen in deinem Sport wiederfindest, dass es keinen Moment gibt, wo du traurig bist, Triathlet zu sein und nicht Radsportler?
Nee, da gibt's schon ab und zu mal ein paar Momente. Also wie gesagt, das, was ich schon angesprochen habe, ist halt, manchmal ist es, glaube ich, halt echt geil, in so einem Team einfach fahren zu können. Vor allen Dingen, wenn es halt ein gutes Team ist, in dem man sich halt versteht. Das ist halt was mir in meinem Sport unheimlich fehlt. Also das waren auch Bundesliga-Zeiten mit dem Dreh-Team Heuchelberg, wo man ja klar sagen muss, das hat ja letztendlich nichts mit dem zu tun, wie es im Radsport ist, als Team zu agieren. Aber wenn ich mir dann irgendwie so eine Windkanten-Flachetappe anschaue und dann können halt auch einfach Jungs halt einfach glänzen und was zeigen, die halt vielleicht dann sonst nicht so im Rampenlicht stehen. Das finde ich halt richtig cool. Ich glaube, da würde ich so aufgehen in dieser Helferrolle quasi. Ich könnte mich da so zerfleischen, viel mehr, wie ich das für mich selber wahrscheinlich irgendwie könnte, ja. Und dann, ich glaube, einfach so, was ich halt auch cool finde, sind halt einfach die Vielfalt, die es halt im Radsport gibt. Bei uns ist halt, okay, da kämpft halt jeder für sich, ja, und dann gibt's, wir haben ja schon gesagt, okay, ein zweiter oder ein dritter Platz ist dann vielleicht auch mal mehr wert, wie das im Radsport der Fall ist, aber im Radsport gibt's halt so viele verschiedene Rollen, die du halt einnehmen kannst, also in einem Team, und das gibt's halt im Triathlon halt quasi gar nicht. Also im Triathlon bist du halt immer Siegfahrer sozusagen, ja. Da musst du immer letztendlich das zeigen, halt, was du trainiert hast, und es ist halt immer Tag X und dann geht's halt los. Und auch diese taktischen Aspekte, die gibt's ja bei uns quasi gar nicht. Also es gewinnt, ja. das kann man sagen, dass es was Schönes ist, ja. Also es gewinnt immer der Stärkste eigentlich. Also das gibt ganz selten mal, dass bei uns aus irgendeinem dummen Grund nicht der Stärkste gewinnt. Dann hat jemand anders halt Pech gehabt, okay. Aber im Radsport, da gibt es halt immer diesen Ungewissheitsfaktor. Vor allen Dingen gibt es halt Rennen, wo der halt relativ groß ist. Klar, wird schon heftig vorsortiert, aber es gibt halt immer wieder geile Überraschungen und auch mal, dass eben vielleicht mal eine Ausreißergruppe durchkommt oder so. Und diese Momente, die gibt es bei uns eigentlich nicht. Da gibt es eigentlich keine Überraschung mehr. Das fehlt mir schon ein bisschen in unserem Sport.
Das heißt, nach Karriereende im Triathlon doch noch den Valverde machen?
Nein, den Valverde ganz sicher sowieso nicht. Ich habe das ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich werde wahrscheinlich den großen Gravel-Trend ausnutzen und mal noch so ein Jahr nach meiner Triathlon-Karriere, also dann 2024, in dem Gravel-Bereich einsteigen. Also so dank ganz klassischen Bart kann ich mir halt keinen wachsen lassen, da wächst bei mir nichts. Aber ich kann dann ja noch ein paar YouTube-Videos machen und ich habe ganz viele Kaffeemaschinen daheim und dementsprechend glaube ich, Gravel, das können Triathleten nachfühlen. Die sind auch alle so vielleicht teilweise ein bisschen sonderbar. Manche montieren sich ja sogar Aerolenker, wie man gehört hat. Ich werde dann wahrscheinlich der Erste sein, der Unbound Gravel mit einem Scheibenrad am Start steht. und Aerohelm mit Visier natürlich.
Natürlich.
Also eine Tasche werde ich mir vorne nicht an Lenker montieren, aber ich werde auf jeden Fall irgend so eine geile Aero-Rahmentasche mir bauen oder sowas. Nee, also ich glaube, das ist halt was, wo ich mich ganz gut nochmal austoben könnte. Und es ist ja auch ein bisschen schade, wenn du 25 Jahre in deinen Körper investiert hast und dann einfach so quasi aufhörst. Es ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, ein Zwang, das aufhören zu müssen. Also es ist ja nicht nur eine freie Entscheidung, sondern meine Achillessehnen sind einfach echt Fakt. Und das ist halt das Schöne beim Radfahren. Ich durfte mir auch mal das Schlüsselbein brechen und das finde ich halt ist eine deutlich angenehmere Verletzung wie jetzt Achillessehnen-Scheiße.
Ja.
Und ich will sicher nicht in irgendeinem riesen Peloton fahren, aber notfalls attackiere ich halt bei Kilometer Null und gehe dann halt irgendwann komplett unter. Ist mir aber egal. Also von daher... Ja, ich glaube, da habe ich auf jeden Fall Bock und das ist so eine ganz gute Mischung aus dem, was ich kenne. Also einfach, ich meine, ich kann den ganzen Tag lang 300 Watt fahren. Ich kann halt nicht am Schluss dann nochmal mehr fahren, aber das geht halt. Und ich glaube, das muss man beim Graveln halt auch einigermaßen können. Natürlich haben es inzwischen auch andere gecheckt. Das wird jetzt ja auch kommerzialisiert und weiß ich nicht, wie viel ich von meinem Insiderwissen preisgeben kann, aber ich glaube, es gibt ein paar Top-Radprofis, die auch in diesem Jahr und dann auch im nächsten Jahr dann in der Gravel-Szene noch unterwegs sein werden. Und am Schluss macht es die UCI dann eh kaputt und dann bin ich wieder raus.
Ich glaube, das war ganz schön zusammengefasst. Bei uns im Team gibt es ja auch einige, die aktiv graveln. Und mit denen habe ich mich jetzt auch im Trainingslager unterhalten und habe gesagt, für mich ist es auch so ein bisschen der Sweet Spot zwischen Triathlon und Radsport. Und ich habe nämlich auch kurz nach meiner Verletzung darüber nachgedacht, vielleicht doch einfach dann im IF-Jahr hauptsächlich Gravel-Rennen zu fahren, wo ich dann doch eine geringere Chance habe, mir nochmal die Wirbelsäule zu brechen.
Ja, vor allen Dingen bei euch sind die Straßenrennen sind ja inzwischen auch Gravelrennen, nur dass es halt offiziell nicht Gravelrennen heißt. Aber
ja, das stimmt.
Es gibt ja genug Veranstalter, die irgendwie der Meinung sind, Gravel liegt im Trend. Machen wir doch noch ein Stück einfach Schotterstraße mit rein. Ich halt sagen, das finde ich per se schon, sag ich mal, fragwürdig. Also ich finde Paris-Roubaix wahnsinnig geil zum Zuschauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich mit profilierten Reifen am Start wäre. Vor allen Dingen, wenn ich mir euer Rennen so angeschaut habe in dem Jahr. Da muss ich einfach sagen, das muss nicht sein.
Also ich muss sagen, ich bin beim ersten Recon von der Strecke, ich fand es sofort mega gut. Also es ist halt...
Hate it or love it.
Ja, wirklich. Also mit 30er Reifen war es auch gar nicht so schlimm. Also wir haben zum ersten Mal, also bin ich mit 30er Reifen und Mitte der Strecke haben wir dann auf 28er gewechselt und da dachte ich mir, jetzt verstehe ich, was die Leute meinen mit Roubaix so hart, aber mit den 30er Reifen fühlt sich's echt gar nicht wirklich so schlimm an, muss ich sagen. Also ich glaube, die wahren Helden waren eigentlich die, die wirklich dann auf 19er Reifen da drüber geeiert sind. Das weiß ich auch nicht, wie das gehen soll, aber mit den 30ern jetzt, ich hatte noch nicht mal eine einzige Blase an der Hand, muss ich sagen.
Ja, ich meine, das ist ja genau auch so ein bisschen das Ding, in Anführungszeichen, warum es dann wahrscheinlich halt so einen Trend gibt, dann immer noch irgendeinen Viehweg da reinzubauen, weil die Technik halt besser wird. Und ich meine, das sieht man ja im Mountainbike-Bereich auch, ja. Das, was irgendwie vor 5-6 Jahren noch Downhill-Weltcup war, ist jetzt halt Cross-Country. Und ich sehe es genauso. Also hier in Fuerteventura gibt es ja auch teilweise echt schlechte Straßen. Und heute, Tubeless, 4,5 Bar, da spürst du gar nichts mehr von, ja. Und ja, ich kann mich halt noch dran erinnern, wie das hier war, wo du nach jeder Ausfahrt irgendwie deine Flaschenhalterschrauben festziehen musstest, nochmal deine Vorbauschrauben festziehen musstest und auch alle deine Schrauben in der Birne nochmal klar machen, weil einfach so ein Geholper. Und klar, da ist natürlich dann immer die Frage, die Technik macht es irgendwie sicherer, die macht es auch schneller, aber natürlich dann auch vielleicht nimmt dann teilweise so ein bisschen das, was es dann ausgemacht hat, auch wieder raus, ja, also den X-Faktor, sag ich mal.
Das stimmt, das heißt, du fährst dann irgendwann Roubaix mit den Ultraleichtreifen mit 160 Gramm von da.
Ja, da habe ich auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Also sowas, ich mag auch keine Oldtimer. Und ich kann auch nicht kapieren, wie man mit irgendeinem Rad von, keine Ahnung was man in irgendeinem Schuppen gefunden hat, nochmal irgendwelche Pässe fahren muss, nur um festzustellen, dass Scheibenbremsen halt doch besser sind, wie eine Stempelbremse auf den Reifen vorne drauf. Das kann ich, also da bin ich, den Trend mache ich nicht mit.
Jetzt hast du gerade Scheibenbremse gesagt. Und ich hab
musst du jetzt einen trinken oder was?
Nee. Ich habe nur festgestellt, eigentlich war mein Plan, und das habe ich natürlich jetzt, weil ich immer noch aufgeregt bin bei meinen Gastfolgen, vollkommen vergessen. Normalerweise mache ich immer als Intro eine Entweder-Oder-Fragerunde, um dich als Fahrertypen sozusagen ein bisschen dem Zuhörer näher zu bringen. Und die Scheibenbremse kommt auch drin vor. Deshalb, anstatt Intro, werfe ich es jetzt mal kurz ein. Das heißt, es folgen jetzt 10 kurze Fragen, die du wahrheitsgemäß beantworten darfst.
Ich darf nichts dazu sagen, sonst.
Doch, du darfst gerne immer alles sagen, was du sagen möchtest.
Okay, oh, das ist aber lieb.
Bergauf oder bergab?
Das ist gleich schon so ein Ding, wie soll man das beantworten? Ich mag bergab. Aber nur, wenn ich vorher bergauf gefahren bin. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht einen Berg hochschatteln lassen, um dann bergab fahren zu können.
Das stimmt, aber wenn du jetzt sagen müsstest, also es gibt ja schon so eine Tendenz, also bei mir klar bergab. Ich fahre immer lieber runter als hoch im Training. Das heißt, du darfst beides machen, aber wo geht dir das Herz mehr auf?
Ja, dann doch auch bergab.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, da brauche ich gar nicht. Ja.
Jetzt wird es interessant. Rennrad oder Zeitfahrrad?
Rennrad.
Mountainbike oder Gravel?
Gravel.
Navi oder drauf los?
Drauf los und dann irgendwann das Navi einschalten, weil ich nicht mehr weiß, wie ich sonst zurückkomme.
Das kenne ich auch gut. Eule oder Lerche, was das Training angeht?
Oh, ich glaube, ich entwickle mich gerade zur Lerche. Das kommt wahrscheinlich mit dem Alter.
Ja. Bei mir kommt es immer noch nicht. Ich bin immer noch die Eule. Muss noch ein bisschen älter werden. Indoor oder Outdoor?
Also vor 4 Jahren hätte ich dir die Frage ganz klar beantworten können. Inzwischen muss ich sagen, auch dank eurem Presenting Sponsor ist Indoor irgendwie deutlich besser geworden. Und ich glaube, ich knacke jetzt schon die 20.000 Kilometer Marke bei Swift. Und ich weiß noch nicht, ob ich bin Level 48 oder sowas. Also es macht halt viele
Sachen. Dann habe ich dir noch eins voraus.
Aber hast du alle Badges? Nein, also ich...
Noch nicht alle.
Ich muss sagen, halt gerade jetzt zum Beispiel mit Family, Es hat es halt schon viel, viel einfacher gemacht, ja. Und ja. Also gerade Intervalle auf dem Zeitfahrrad, ich weiß gar nicht, wie das früher gegangen ist. Also war echt schwierig, aber deswegen entwickelt sich wahrscheinlich auch der Sport weiter. Also ich sag ja. aber trotzdem Outdoor.
Outdoor. Gel oder Riegel?
Riegel.
Disc oder Rimbreak?
Da müssten wir jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung von mir mit einfließen lassen, die den absoluten Rahmen hier sprengen wird. Aber ich sag mal einfach Disc Break, ja.
Und die letzte Frage, alleine oder Gruppenausfahrt?
Zack, das ist schwierig. Da ich ja sonst echt viel dann alleine bin und auch im Rennen alleine, glaube ich, ist Gruppe für mich schon geiler. Aber kleine Gruppe, so 4 oder 6.
Ja, perfekt. Dann haben wir die Schnellfragerunde durch. Und mit der Indoor-Outdoor-Frage bin ich eigentlich auch schon bei meinem nächsten Thema, das du ja auch schon angeschnitten hast. Ich glaube, anders als im Radsport hat das Indoor-Training im Triathlon ja so richtig Aufwind, würde ich sagen. Ich habe schon Triathleten sagen hören, ich mache fast 99% meines Trainings Indoor. Wie sieht es bei dir aus? Was für einen Anteil nimmt das Indoor-Radfahren mittlerweile an?
Also nur das Radfahren, dann würde ich sagen, von den verbrannten Kalorien würde ich sagen, ist es wahrscheinlich tatsächlich schon bei 60%, ja. Also okay. Einfach, ja, eben vor allen Dingen auf dem Zeitfahrrad, es ist halt einfach nicht ungefährlich draußen, ja. Kannst ja mal Bernal fragen. Also das Problem ist halt einfach, es ist halt nicht gesperrte Strecke da draußen vor der Tür. Und manchmal muss man sich halt schon ziemlich angehen dann bei den Intervallen auch. Und auf Swift habe ich halt einfach keine Hemmung, mich halt voll gegen die Wand zu fahren, weil es passiert halt einfach letztendlich nichts. Und das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, ist halt, ich steige vom Rad und die Einheit ist halt beendet. Ja, das hat halt schon wahnsinnige Vorteile. Und dann vor allen Dingen jetzt halt auch mit Family. Ich meine, wenn du halt im Winter daheim Rad fährst, bist du halt wahnsinnig eingeschränkt einfach, ja. Und dazu kommt halt auch, ich weiß nicht, ob es mich einfach nur mehr ankotzt, aber ich habe halt daheim das Gefühl, dass ich in jeder Ausfahrt eine potenziell lebensbedrohliche Situation habe für mich. Und dazu kommt ja. noch mindestens ein Trottel, dass ich halt bei jeder Ausfahrt dann immer irgendwie zumindest mal für 20 Minuten echt schlechte Laune habe, weil ich mir Sorgen um die Menschheit mache. Und bei Swift gibt es wenig, worüber ich mich irgendwie dann ärgern muss. Im Gegenteil, ist meistens dann irgendwie... das, was man halt kennt, kommt irgendwie wie früher vom Computerspielen. Man ist immer so ein ganz kleines bisschen benebelt, wenn man vom Rad steigt, vor allen Dingen, wenn man halt lang Rad gefahren ist. Deswegen ist es halt so, wie ich das jetzt mache, finde ich, ist eine richtig geile Mischung. Also ich gehe ins Trainingslager, fahre dann an den schönen Orten dieser Welt draußen, also Mallorca, Fuerteventura und so weiter. Und fahre an den hässlichen Orten, also beziehungsweise wo hässliche Autofahrer unterwegs sind, fahre ich dann drin.
Ja, kann ich absolut unterschreiben. Habe ich auch so ein bisschen erwartet von dir. Aber ja, mir geht's genauso. Also gerade der Sicherheitsaspekt, weil viele ja auch manchmal, also viele belächeln einen ja, wenn man gerne und viel Indoor fährt. Aber ich muss halt sagen, mir geht es eben so oft so, dass ich mir denke, es ist einfach nicht wert, irgendwas zu riskieren. Und gerade wenn es draußen irgendwie, wenn schlechte Sichtverhältnisse sind jetzt im Winter, dann sehe ich es einfach zum einen nicht ein, mich eine halbe Stunde anzuziehen, um dann 3 Stunden aufs Rad zu gehen und mich dann wieder eine halbe Stunde aufzuwärmen und das Rad zu putzen, sondern dann habe ich lieber 5 Minuten Bip an auf die Rolle und mache meine Einheit und weiß, ich bin sicher und mir wird auf keinen Fall was passieren. Und ich kann eben auch noch wirklich meine Intervalle perfekt umsetzen und muss nicht irgendwie doch noch überlegen, ob ich über die rote Ampel drüber fahre oder das Stoppschild wirklich 3 Sekunden anhalt.
Da habe ich übrigens einen echt zum Thema Vergleich Radfahrer und Triathleten echt lustigen Kommentar. Ich weiß nicht, wer mir den gesagt hat. Triathleten. Das sind noch 20 Sekunden vom Intervall übrig, aber der Berg ist zu Ende. Also beide Bremsen ziehen und einfach weiter treten. Das sind Triathleten. und das ist echt, lustigerweise habe ich mich gleich ertappt gefühlt, weil ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Ja. Also vor allen Dingen im letzten Jahr war das bei mir genauso. Also ich bin entweder Swift gefahren oder ich bin Gravelrad gefahren. Und es ist genauso, wie du sagst, ist halt, also von der Trainingssteuerung, es ist halt einfach schwierig draußen dann teilweise wirklich das gescheit umzusetzen. Und ja, also dementsprechend, ich kann das schon verstehen für Menschen, wo das Radfahren halt nicht der Beruf ist oder Radfahren nicht Teil des Berufs ist. Da ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Ich denke, ja, da ist halt ein bisschen frische Luft und so weiter schon auch ganz schön. Aber jetzt halt bei uns, wo es dann teilweise schon drauf ankommt, ob jetzt das Intervall halt 10 Watt mehr oder weniger waren, und ja, dann ist es halt auf der Rolle halt schon deutlich besser, ja.
Ich muss aber zu meiner Schande auch gestehen, ich bin heute auch Over- und Under-Intervalle gefahren am Berg. Und zwar El Sangels hier raus aus Girona. Und da geht es ja immer mal wieder leicht nach unten. Das heißt, ich bin heute auch sehr, sehr viel mit gezogener Bremse gefahren. Weiß aber auch, dass die Jungs aus dem Radteam, mit denen ich hier bin, genau das Gleiche gemacht haben. Das heißt, wir sind nicht alleine damit.
Das beantwortet dann auch die Frage, Rim oder Disc Brake. Weil wenn du das viel machst, dann brauchst du tatsächlich Scheibenbremsen.
Durchaus, das stimmt. Und ein kleiner Einwurf, weil ich ja auch weiß, dass du jemand bist, der dazu tendiert, sich richtig in die Fresse hauen zu können beim Training. Bei Swift kann man jetzt die Intervalle nicht nur um 10%, sondern auch um 25% anpassen. Das heißt, wenn man es komplett übertreibt, dann kann man jetzt richtig schön runterregeln und seine Einheit doch noch absolvieren, ohne gegen die Wand zu treten.
Ich brauche das vor allen Dingen aber, um es nach oben anzupassen, weil das Dumme ist, dann fährt irgendein Pixelmännchen auf einmal mit mir Rad und ich muss den ja dann abschütteln. Ich bin aber gefangen in irgendeinem Workout und dummerweise ist halt gerade irgendwie Grundlage und dann kann ich nicht mehr wie irgendwie 10% nach oben. Ich brauche auch 25% nach oben, weil sonst kann ich mich gar nicht richtig duellieren mehr.
Dann hat Swift dein Leben jetzt auf jeden Fall revolutioniert und deutlich verbessert. Du kannst dich wieder battlen.
Ja, ich weiß nur nicht, ob der Coach dann immer happy ist, weil aber das ist auch ein lustiger Aspekt einfach, gell, dass man irgendwie dreifacher Weltmeister ist, aber wenn irgendein Pixel-Avatar an einem vorbeifährt, dann denkt man, nein! kann sich nochmal motivieren, nochmal ein bisschen härter zu fahren, das ist halt schon auch irgendwie schön.
Definitiv. Oder man kann sich einfach mal zu dir beamen lassen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mich zu dir beamen lassen und dann bist du irgendwie gerade Alpe de Swift oder sowas hochgefahren. Ich hatte eigentlich nur so eine lockere Einheit, was aber dann auch gut war, weil ich konnte einfach umdrehen und sehr schnell viele Kilometer sammeln.
Wahrscheinlich war das der Tag, wo ich den 25-mal Alpe de Swift Badge gemacht habe.
Aha, also du bist deutlich wahnsinniger als ich, ich merke es schon.
Nee, aber da bin ich halt auch, das ist auch lustig, wie das zieht, gell? Völlig schizophren eigentlich, aber ich fahre dann tatsächlich halt irgendwelche Programme einfach Alpe de Swift hoch, weil mir der Badge halt noch gefehlt hat oder sowas. Ja, also bringt ja überhaupt nichts, aber trotzdem irgendwie kleine Freuden, die das Leben bereichern.
Das stimmt, ja, das menschliche Gehirn funktioniert halt doch sehr, sehr seltsam manchmal. Wie sieht denn aktuell so ein Tag für dich auf Fuerte aus? Also so ein klassischer Triathleten-Trainingstag bei Sebastian.
Also meistens starte ich hier mit einem nüchternen Lauf, also vorm nüchtern meine ich vorm Frühstück. ich habe immer noch so einfach, ja, ich habe es schon angesprochen, immer ein bisschen meine Schwäche, Achillessehne und so, muss ich einfach ein bisschen vorsichtig sein, immer noch mit dem Laufen und da einfach die Belastungssteuerung ein bisschen anpassen und genau dann geht es meistens nach dem Frühstück dann dann aufs Rad. Im Moment ist jetzt gerade relativ viel einfach wieder Grundlage oder so längere EBs, noch nicht jetzt totale Eskalation, weil wir hatten jetzt immer so einen Rhythmus, dass ich halt, wenn ich daheim war, sehr hart, sehr viele intensive Sachen trainiert habe, aber dann auch sehr kurz. Und genau dementsprechend ist hier dann schon wieder eher Umfang im Vordergrund. Und ja, dann nachmittags, abends dann noch eine Schwimmeinheit. Also so der durchschnittliche Trainingsumfang sind dann so vielleicht 35 Stunden in der Woche. Und ja, also so die drei Einheiten sind eigentlich schon Standard am Tag. Ja.
Da muss ich ja auch wieder sagen, also erstmal Respekt, weil ich kenne die Zeit ja noch. Und als ich dann im ersten Trainingslager mit Kenny und SRAM war und wir unseren ersten Tag 3 Stunden Rad gefahren sind und dann war es vorbei, dann kam einfach Massage und es war's. Dann habe ich gesagt, also wir sind jetzt durch für heute. Und dann blieb das auch das Trainingslager über so. Da habe ich mir gedacht, warum war ich Triathlet? Also einfach, Radtrainingslager sind so viel entspannter. Du musst halt einmal aufs Rad und danach kriegst du eine Massage und das war's.
Ja, dafür muss ich, also will ich dir jetzt nicht unbedingt widersprechen. Also ich denke mir auch manchmal, Läufer haben es auch geil, weil das sind halt 20 Stunden Training in der Woche schon echt brutal viel. Also das würde ja schon knapp 300 Kilometer bedeuten, es laufen die wenigsten. Natürlich kann man dann einen Riesenhaufen außenrum machen, aber jetzt zum Beispiel heute Abend, hey, 50 Meter Freibad, echt optimale Wassertemperatur und die Sonne geht so hinterm Berg unter und das Set war echt nicht ganz so ohne, was wir geschwommen sind und du kommst da raus und diese Müdigkeit, die du halt da irgendwie akkumulieren kannst halt in so einem Trainingstag, die hat einfach was sich schon auch so ein bisschen süchtig macht und so, ja. Also ich meine, ich mag das einfach, müde zu sein vom Training. Und wenn du lang genug an der Nadel hängst, dann musst du die Dosis erhöhen. Und genau, also ich glaube, das kennen viele. Und dementsprechend will ich das gar nicht überhaupt. Also das ist nicht so, dass das jetzt mir nicht erstrebenswert vorkommt oder was, worauf ich mich nicht freue oder so. Es ist eher so, dass ich relativ schnell merke, wenn ich jetzt irgendwie Saisonpause habe, dass ich ein sehr unausgeglichener Mensch werde. Also ich glaube, wenn man Putin mal ins Trainingslager schicken würde, wäre der vielleicht auch echt einfach ein bisschen entspannter danach.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, jetzt spielen wir mal kurz, weil du das schon angesprochen hast, eine Sprachnachricht von Rick Zabel ein, der sich auch noch zu dem Thema geäußert hat und uns auch ein bisschen mitnimmt, wo er gerade ist und was er gerade macht.
Hallihallo aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Keine Sorge, es gibt kein weiteres Rap-Intro. Anscheinend war ich einer der wenigen, die das extrem lustig fanden, Tanja sozusagen ein Rap-Intro zu schenken. Es war ja der Song Niemand bringt Martin um von Materia in der letzten Folge, wo ich dann einfach Tanja eingefügt habe. Aber hey, ich habe meine Lektion gelernt. Keine Sorge. Ich bin gerade hier nach der 6. Etappe. Also 6 Etappen sind gefahren. Morgen geht die Rundfahrt hier zu Ende mit einer abschließenden Bergankunft am Jebel Hafet. Das wird sicherlich nochmal spannend. Aber sind wir ehrlich, eigentlich ist das Radrennen hier gerade auch nebensächlich, ob wir hier Radrennen fahren oder nicht, bei dem, was momentan in der Ukraine los ist. Da fehlen mir wirklich die Worte und ich weiß auch nicht wirklich, was es da. Also es gibt nichts Richtiges dazu zu sagen, außer dass natürlich ja, man für Frieden, auf Frieden hofft und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass jetzt Tanja und Sebastian Kienle, ganz toller Gast, den Tanja sich da ausgesucht hat übrigens, euch so ein bisschen ein Grinsen aufs Gesicht zaubern kann und euch vielleicht so ein bisschen von dieser dunklen Zeit oder in einer Zeit mit schlechten Nachrichten euch vielleicht mal für eine Stunde ein bisschen ablenken können und euch eine schöne Folge bieten. Und ich bleibe dabei, was ich auch auf Instagram geschrieben und gesagt habe, White Bikes and Not Tanks, also fahrt Fahrrad und keine Panzer, Friede sollte leben. Liebe Grüße aus Dubai und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ciao, ciao.
Ja, ich glaube, das können wir beide unterschreiben. Ride Bikes, Not Tanks oder Make What, Not War. Definitiv. Und wir würden Wladimir Putin wohl dann einen Trainingslagertag mit Sebastian Kienle empfehlen, weil danach wäre vielleicht etwas ausgelasteter und glücklicher und hätte eine andere Perspektive auf alles. Jetzt aber trotzdem nochmal zurück zu dir und zurück zum Sport. Es war auch ein bisschen provokant gesagt, zu sagen, Radsport-Trainingslager sind deutlich schöner. Ich kenne dieses Gefühl auch noch sehr gut, abends sehr müde und ausgelaugt aus dem Pool zu gehen und genau dieses Gefühl eben auch zu brauchen, um glücklich zu sein. Aber wie bei allem, der Mensch gewöhnt sich an alles, was er tut. Und mittlerweile fühle ich mich auch ausgelastet mit 4 oder 5 Stunden auf dem Rad.
Ja, vor allen Dingen muss man dann ja auch sagen, dass das ja teilweise dann auch ein bisschen anders gestaltet wird, wie das bei uns war.
Definitiv. Also jetzt sind dann halt auch, also ich genau in diesem Trainingslager, von dem ich gerade berichtet habe, meinem allerersten mit dem Team, hatte ich dann, glaube ich, bei jeder Ausfahrt tatsächlich in dem Trainingslager über 300 TSS. Und ich war einfach, ich war so platt. Ich wurde in die Gruppe eingeteilt. Wir sind die Valencia-Rundfahrt danach gefahren und ich war dann da mit Pauline Ferrand-Prévot, Kasia Niewiadoma, Hannah Barnes, Aliona und alles einfach Bergfahrer. Und ich musste mir so in die Fresse hauen, nur um annähernd irgendwie dran zu bleiben. Das war tatsächlich auch irgendwie eine neue Form von Schmerz, die ich da kennengelernt habe. Also so easy ist dann doch auch nicht als Radprofi, das muss man auch sagen.
Genau, das wollte ich auch sagen und da ist es ja eben auch der Unterschied. Bei mir ist es eben meistens so, also entweder fahre ich ja dann eben allein oder wie gesagt halt in einer kleinen Gruppe und bei uns gibt es halt selten, das ist halt, also ich bin noch nie in einer Gruppe gefahren, wo ich am Berg nicht mitfahren konnte. Also das liegt natürlich eben an den Gruppen, die ich bis jetzt gefahren bin, aber also für die Menschen, die das Gefühl nicht kennen, im Rennen kenne ich das Gefühl durchaus, also auch im Radrennen kenne ich das Gefühl und das sorgt, also es ist einfach eine andere Form von hart, also dementsprechend und 300 TSS pro Ausfahrt, das ist schon sehr amtlicher.
Ja, man versucht es dann immer noch so locker wegzuatmen, vor allem wenn man dann das erste Mal beim Team dabei ist und dann, man will irgendwie noch sprechen, aber eigentlich ist man schon über der Schwelle und sprechen ist einfach nicht mehr drin. Aber gut, die Tage sind zum Glück vorbei, auch wenn ich jetzt die letzten 2 Wochen auch ein bisschen leiden musste, weil ich doch nach der Wirbelsäulenverletzung noch nicht ganz da bin, wo die anderen sind, aber ich bewege mich langsam wieder in die richtige Richtung. Veränderungen. Du bist Papa geworden und das ist ja doch auch ein relativ großer Einschnitt im Leben eines Menschen, aber auch vor allem im Leben eines Athleten. Wie hat für dich die neue Rolle und auch vielleicht einfach dein veränderter Blick auf die Welt, vielleicht auch den Sport und dein Dasein als Profiathlet so ein bisschen für dich verändert, wenn es eine Veränderung gab?
Ja, also extrem. Davor gab es halt das Zentralgestirn Planet Kienle und die anderen Himmelskörper haben halt um mich herum zirkuliert. Ja? Also Familie und so weiter, das war halt alles darauf ausgerichtet, dass ich halt irgendwie performen kann und dass ich halt gut habe. Ja? Und ich habe quasi alles bestimmt, also den ganzen Tagesablauf, und irgendwie, wohin wir gehen, Trainingslager, Wettkämpfe und so weiter. Das war alles, letztendlich hing alles an mir. It's a family business. Und jetzt ist es natürlich komplett anders. Also zum Glück, muss man auch sagen, bin ich jetzt halt die zweite Geige. Und Nino Kaimi, mein Sohn, der spielt halt ganz klar die erste Geige. Dementsprechend richtet sich halt jetzt eigentlich die Familie nur nach dem, was bei dem Kleinen halt anliegt. Ja. Das hat bei mir aber auch dafür gesorgt, dass ich halt ein paar Sachen vielleicht ein bisschen entspannter sehe, weil du weißt es ja dann eben auch, dass sich alles irgendwo nach dir richtet und dann willst du ja auch wenn das überhaupt nicht erwartet wird, aber du willst halt zurückgeben in Form von Siegen, ja. Und damit kommt dann halt auch ein unangenehmer Druck in Form von irgendwie Angst zu versagen, sag ich mal, ja. Und da habe ich jetzt zumindest mal, habe ich schon das Gefühl, dass sich das ein bisschen einfach verändert hat, ja. Aber am Anfang war es auch nicht leicht, muss ich ganz, ganz klar auch sagen, weil einfach völliges Gefühlschaos, keine Ahnung, also einfach halt, davor war das Leben halt sehr einfach, also Training, Essen, Schlafen und ja, also ich musste mir ja eigentlich um nichts sozusagen kümmern, ja, und auf einmal hast du da halt so eine wahnsinnige Verantwortung und du weißt halt auch nicht so richtig, wie werde ich denn jetzt dieser Verantwortung halt gerecht, ist das Triathlon jetzt mein Job, mit dem ich meine Familie ernähre? Also ist es in Ordnung, wenn ich irgendwie jetzt da 2 Wochen ins Trainingslager gehe und die Family und meine Frau ist quasi allein daheim mit dem Kleinen? Oder ist das was ich mir einrede und in Wirklichkeit muss ich eigentlich daheim sein und halt meiner Frau irgendwie helfen? Und das ist halt natürlich echt nicht so leicht gewesen am Anfang. Und aber... Also jetzt, also sie kommen mich wahrscheinlich hier besuchen, aber allein schon irgendwie Bilder zu sehen und Videos und FaceTime und so weiter, das ist halt schon extrem gut, ja. Also
ja. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Du bist ja jetzt, ist es jetzt die erste Phase, die du weg bist, oder warst du dazwischen schon mal länger weg von zu Hause?
Ja, ich war schon mal eben gerade letztes Jahr, wo ich mich vorbereitet habe auf Rot. Also da wusste ich noch gar nicht, dass ich mich vorbereite auf Rot, weil ich noch gar nicht wusste, dass ich überhaupt starte. Aber Sommertrainings, Höhentrainingslager in St. Moritz und dann Livigno. Und da war ich schon mal länger weg. Und das hat sich dann zum ersten Mal auch echt krass nach Verzicht angefühlt. Und Da bin ich immer so geschwankt zwischen einer echt geilen Art von Motivation irgendwo und irgendwie Heimweh, was ich so halt in Trainingslagern echt schon lange nicht mehr hatte. Ja. Und das war schon nicht so easy. Aber damals war es auch noch anders, weil da war der Kleine halt einfach, da konnte ich eigentlich eh nicht groß was machen. Also klar, ich konnte Windeln wechseln und halt meine Frau supporten, aber alle Bedürfnisse, die der Kleine hat, kann letztendlich dann halt nur die Frau wirklich befriedigen. Und dementsprechend war es da noch nicht so, wie es jetzt vielleicht dann teilweise ist, wo du halt auch echt einfach Entwicklungen dann vielleicht verpasst, ja.
Größter Respekt, ich bin jetzt 32 und ich kann mich immer noch nicht so ganz mit dem Gedanken anfreunden, aber ich hoffe, meine Eizellen geben mir noch ein paar Jahre, die Entscheidung vielleicht zu treffen.
Also das war bei Tine, also bei meiner Frau, genauso. Die hatte, also ich hab eigentlich immer schon gedacht, ja, ich hätte eigentlich schon gern mal Kinder und da war das eigentlich nicht so. Und die hat auch wirklich gedacht, so ja, aber ich weiß gar nicht, kann ich das dann wirklich lieb haben, dieses Kind und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und jetzt... Also jetzt habe ich das Gefühl, die beste Mama überhaupt und so weiter, ja. Also, aber ich denke auch immer, irgendwie alle Eltern reden dir halt immer ein, dass es das Schönste auf der Welt ist und so weiter. Jein, also es ist natürlich auch ganz klar so, dass es dein Leben einen ganz großen Teil wegnimmt, ja. Also deine Freiheit kannst du in die Tonne treten, also das ist halt klar. Und ich finde, das hat überhaupt nichts mit irgendwie Egoismus oder sonst irgendwas zu tun, wenn du dich halt entscheidest, du willst halt keine Kinder. Am Schluss kannst du einfach mit Umweltschutz rechtfertigen. Und wie kann man denn in so eine Welt ein Kind setzen?
Das stimmt. Aber als kleinen Positiv-Einwurf möchte ich noch erwähnen, dass Lizzie Deignan jetzt zum zweiten Mal schwanger wird und Trexiger Fredo sie da unterstützt und ja auch mit Uno X und Eleanor Barker noch eine zweite Fahrerin dabei ist, die innerhalb des Teamvertrages gewollt schwanger wird und da vom Team unterstützt wird. Und es ist auf jeden Fall, egal ob man es jetzt möchte oder nicht, das bleibt dann jedem selber überlassen, aber dass es mittlerweile eine Karriereoption ist, auch als Frau, als Profiathletin dazwischen ein Kind zu bekommen. Auch wenn ich mir tatsächlich, das was du jetzt auch sagst mit dem Vermissen und dem Heimweh, ich habe da immer den größten Respekt, auch wenn ich Lizzie bei den Rennen sehe oder im Trainingslager, dass sie da dann als Mama einfach mal 2-3 Wochen von der Kleinen weg ist. Deshalb auch da den größten Respekt und dass sie auch einfach zurückgekommen ist und genau wie vorher auch Rennen gewonnen hat. Unter anderem auch Roubaix. Sehr beeindruckend. Definitiv. Beeindruckende Persönlichkeiten. Sag mir mal kurz, hast du irgendwelche Vorbilder, entweder innerhalb des Triathlons oder außerhalb des Sports, Menschen, zu denen du aufblickst, sei es die Arbeitsmoral oder sonstige Punkte, die dich beeindrucken?
Also innerhalb des Sports, ich muss sagen, also da ich vor allen Dingen den Radsport ja eben auch so, wie du ja auch schon über eine sehr lange Zeit verfolgt, dummerweise waren die Athleten, die ich als Vorbilder haben sich im Nachhinein halt leider als Arschlöcher entpuppt, beziehungsweise als Betrüger. Und das hat bei mir schon dafür gesorgt, dass ich zwar immer noch Sympathien hege für viele Athleten, aber es hat sich halt inzwischen total eben gewandelt hin zu Leuten, die ich halt entweder dann persönlich kenne, also echt tatsächlich zum Beispiel jemand wie du, einfach weil ich die Geschichte halt cool und inspirierend für ganz viele Leute finde, aber auch jemand, sag ich mal jetzt wie bei Annemiek oder so, die ich halt zumindest mal jetzt persönlich ein kleines bisschen besser kenne, ja. Dann gibt es natürlich Leute, zu denen ich auch, ich würde mal sagen, aufschaue. Also Jan, Frodo, ist auf jeden Fall jemand, den ich unheimlich schätze und respektiere. Auch nicht in jedem einzelnen Bereich, ja, aber ja. Das ist halt, also ich würde jetzt nicht sagen Vorbild, weil in meinem Sport habe ich keine Vorbilder in dem Sinn, aber klar gibt es Leute, die ich bewundere oder die ich stark finde auf jeden Fall. Aber die meisten kommen dann doch vielleicht eher außerhalb vom Sport und haben auch ganz andere Leistungen irgendwo da vollbracht in anderen Disziplinen, ja.
Ja. Hast du einen Namen oder?
Können die wenigsten wahrscheinlich damit was anfangen, aber Richard Feynman zum Beispiel, ein Physiker, der echt ein paar ganz schön krasse Sachen geleistet hat und ein paar knifflige Sachen gelöst hat und glaube ich auch sonst echt ein Typ wäre, mit dem er sich, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich mich nicht mit ihm unterhalten können, aber das ist schon, finde ich, ein unheimlich interessanter Mensch. Und ich glaube, aus von dem Schlag gibt's sicher einige. Und dann gibt's so sektorielle Bewunderungen, sag ich mal. Also ich bin jetzt sicher kein Elon Musk Fanboy, aber es gibt schon ein paar Sachen, wo ich halt sage, so wow, das ist schon echt, der hat schon Schneid und leistet da was. Also gibt da schon ein paar Sachen, die ich da bewundere. Wobei ich vieles auch echt Käse finde. Aber ja, genau.
Also ich merke schon, sowohl an deinen Ausführungen zur Formel 1, der Aerodynamik und deinen Vorbildern. Ich glaube, das Physikstudium ist tatsächlich nur unterbrochen und nicht abgebrochen. Und wer weiß, ob während deiner Gravel-Zeit vielleicht das ein oder andere Physikbuch nochmal in deinen Kopf wandert.
Ja, ja.
Ja. Nein, sag du was dazu, wenn du noch was sagen wolltest.
Nee, ich, also wegen Plänen da nach der Karriere, da muss ich dann schon ganz klar sagen, anstatt da meinen eigenen Ehrgeiz weiter zu folgen, würde ich dann schon gern mich darauf fokussieren, dass halt meine Frau dann nochmal das irgendwie verwirklichen kann, wenn es dann noch was gibt, was sie noch verwirklichen kann. Leider ist es ja gerade bei Frauen so, dass die Gesellschaft denen ab einem gewissen Alter einen Riegel vorschiebt, vor allen Dingen, wenn sie dann schon ein Kind haben. Aber ja, da, wenn ich sie da halt unterstützen kann, dann wäre das nochmal eher ein Ziel, wie jetzt mein Physikstudium zu beenden. Aber ja, schauen wir mal. Das ist ja das Schöne, dass der Erfolg in dem Sport zumindest mal ein Stückchen weit die Freiheit mitgebracht hat, dass ich da nichts machen muss, sondern immer machen kann.
Ja, Tine, also Christine Schleifer, deine Frau, steht hier nämlich auch noch auf meinem Zettel, weil ich mich gefragt habe, inwieweit die Beziehung für dich auch wichtig war, was deinen sportlichen Erfolg als Unterstützung angeht. Tine, für die sie nicht kennen, selber auch eine Läuferin und Duathletin und auch sehr, sehr schnell unterwegs. Also ich glaube, heute habe ich mir nochmal die Halbmarathonzeiten angeschaut. Ich glaube, 1:14:30 ist die Bestzeit. Also tatsächlich sehr beachtlich. Ja, inwieweit war das ein Bestandteil deiner Karriere auch?
Extrem, weil ich halt, also ich schon ein bisschen Chaot bin und Tine genau das Gegenteil davon ist, also sehr aufgeräumt, auch im übertragenen Sinne, und da sehr viel Ruhe reingebracht hat und halt ja auch mit dem Wissen aus ihrem eigenen Sport. Ich glaube, sonst wäre das sehr schwierig geworden. Ich glaube, sonst wäre ich da nicht beziehungsfähig gewesen, um es mal so zu sagen. Also dementsprechend, da hat sie einen riesen Anteil dran.
Ja, ja, ich glaube, für alle, die ihren Sport wahrscheinlich im Triathlon auch amateurmäßig betreiben, aber auch professionell, ich glaube, da kann man mal einen Dank an alle Partner rausschicken, die, glaube ich, immer einen großen Anteil daran haben, dass man seine Träume so verwirklichen kann, wie man das möchte, und seinen Sport ausüben kann. Sei es mit der Family. Ich glaube, dass da viele Familien und Frauen, Partner, Männer da auch ein bisschen zurückstecken müssen ab und an. Danke an der Stelle. Ja, ich habe noch 1000 Fragen tatsächlich, aber ich will deine Zeit gar nicht mehr so lange in Anspruch nehmen, weil wir haben uns auch relativ spät verabredet. Ich weiß zwar, dass du eine Stunde zurück bist, aber trotzdem wirst du wahrscheinlich jetzt langsam essen wollen. Deshalb frage ich dich nur noch einmal schnell, wann geht deine Saison los? Und ja, Hawaii dieses Jahr hoffentlich wieder auf der Liste und wahrscheinlich auch der Saisonhöhepunkt.
Genau, ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, wir haben dieses Jahr 2 Weltmeisterschaften, eben aufgrund der Verschiebung von Corona. Geplant ist, mein Rennen tatsächlich noch hier auf den Kanaren zu machen, in Lanzarote, den 70.3. Ich glaube, am 19. ist er, wenn ich mich richtig entsinne, 19. März. Und ja, genau, das wird wahrscheinlich mein Saisoneinstieg, wenn alles klappt, auch mit die Achillessehne hält und so weiter. Und dann, ja klar, also St. George, das ist quasi der Austragungsort der ersten WM in diesem Jahr über die Langdistanz. Das wird dann das erste richtig große Highlight, was dann im Sommer ansteht. Da haben wir noch nicht genauer geplant, beziehungsweise kann ich noch nicht genau sagen. Und dann klar Hawaii. Genau, also das wird dann mein letzter Start bei einer WM werden. 2023, wie gesagt, werde ich dann große Weltabschlusstournee sozusagen machen, nochmal jedes Rennen, was ich immer schon mal machen wollte, dass ich danach so viele Rennen gemacht habe, dass ich dann auch die Schnauze voll habe vom Triathlon und ja, genau, das ist der Plan.
Perfekt. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mich schon in jungen Jahren inspiriert hast und wahrscheinlich trotzdem irgendwo in meinem Kopf diesen Gedanken gepflanzt hast, dass Profi-Dasein und Profisport eine Karriereoption darstellt. Und ja, ich hätte mein 13-jähriges Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns irgendwann mal in einem FaceTime-Call gegenüber sitzen, einen Podcast aufnehmen und uns beide Profiathleten schimpfen dürfen. Deshalb vielen Dank, Sebastian Kienle, für den Einfluss, den du auf mein Leben genommen hast und für deine Zeit für diesen Podcast.
Ja, danke dir und ja, ich kann auch gar nicht sagen, wie wie sehr mich das freut. Und nicht nur, dass ich jetzt zu Gast sein durfte bei eurem Podcast, sondern es war auch sonst einfach ein echt schönes, angenehmes Gespräch, was mich auf jeden Fall dazu motiviert, vielleicht das nächste Mal auch mal anzurufen, wenn du nicht gerade frisch aus irgendeinem Hospital entlassen wirst.
Sehr gerne. Da wir ungefähr gleichzeitig in die Saison starten, können wir uns ja austauschen, wie unser erstes Rennen gelaufen ist. Ich habe nämlich mein erstes Rennen am 16.3. Dann warte ich, bis du am 19.3. durch bist. Und dann können wir uns hoffentlich unverletzt über den Saisonstart unterhalten.
Ja, vielen Dank und auch allen Zuhörern einen guten, schönen Start in die Saison trotz allem.
Vielen Dank. Tschüss.